ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merks.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Landtagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Jan Bollinger von der AfD.
Guten Tag.
Guten Tag, freue mich hier zu sein.
Krieg im Nahen Osten und wir merken es in Rheinland-Pfalz, nämlich an der Tankstelle, weil die Benzinpreise steigen. Sie stehen trotzdem zum Verbrennermotor und auch zur Ölheizung?
Ja, da stehen wir tatsächlich dazu. Wir sehen, dass die Elektromobilität keine Option ist, die das alles ersetzen könnte. Wir haben die Ladestruktur nicht, wir haben die Energieversorgung nicht, die Batterien sind noch nicht leistungsfähig genug. Wir sind für Technologieoffenheit, das heißt, wir sollen natürlich Batteriefahrzeuge fahren lassen, aber auch Verbrenner, auch andere Fahrzeugmotorenklassen, also gibt es ja auch alternative Antriebe.
Die Situation aktuell macht Ihnen keine Sorge, dass man sich unabhängig machen sollte von Gas- und Ölanbietern?
Ich denke, dass das eine Situation ist, die wir bewältigt haben werden. Wir sind auch aktuell im Übrigen, was die Energie betrifft, nicht unabhängig.
Aber was meinen Sie mit bewältigt haben werden? Wir sind ja jetzt in der Situation.
Ja gut, was ich damit meine ist, dass dieser Krieg, ich denke, sehr bald vorbei sein wird. Und ich hoffe, dass er enden wird mit der Befreiung des iranischen Volkes, die endlich unter der Knute dieses unsäglichen Mullah-Regimes nicht mehr leiden werden müssen. Okay. Ich hoffe, dass das vorbei sein wird. Und ich glaube, dass Technologieoffenheit da das Bessere ist. Und wir sind jetzt nicht unabhängig, weil wir haben riesige Stromexporte, Importe, enorme Kosten. Und da sollten wir die Bürger nicht mit belasten.
Auch darüber reden wir nachher noch. Jetzt starten wir erstmal die Zeit und gucken uns an, was auf Ihrem Backstage-Ausweis steht. 20 Minuten, die Zeit läuft ab jetzt.
Der Name Jan Bollinger, Ihre Partei, die AfD, der Wahlkreis 4, Neuwied, Alter 48 Jahre alt, Ausbildung Diplom-Betriebswirt und Ihr als Interessen haben Sie genannt Wandern, Sport und Reisen.
Herr Bollinger, gerade gibt es den Vorwurf der Vetternwirtschaft gegen die AfD. Vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch Ihr Vorgänger als Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender hier in Rheinland-Pfalz hat gesagt, Vetternwirtschaft gibt es auch bei der AfD in Rheinland-Pfalz. Hat er recht?
Nein, er hat natürlich nicht recht. Und ich glaube, wir haben alle erwartet, dass jetzt im Wendejahr 2026, wo der Durchbruch der AfD bevorsteht, so eine Art Kampagne kommen würde. Das haben wir die angebliche Vetternwirtschaft. Vor Rheinland-Pfalz kann ich ganz klar sagen, dort sind alle Beschäftigungsverhältnisse nach Eignung, Leistung und Befähigung vorgenommen worden. Spielen familiäre Verhältnisse keine Rolle. Niemand wird eingestellt, weil er Mutter, Bruder, Schwester oder Ehefrau oder was auch immer ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, als AfD sind wir halt einem gewissen Druck ausgesetzt. Und zur Eignung gehört auch die Loyalität und die Fähigkeit, Druck standzuhalten. Und da sind wir natürlich bei unseren Leuten schon sicher, dass die das tun. Insofern, wenn sich jemand auf einem regulären Verfahren bewirbt und geeignet ist, dann gibt es keinen Grund, die Person nicht einzustellen.
Das Reguläre, genau, da können wir gerade mal drauf schauen. Also bekannt ist ja, dass die Mutter von Damian Lohr, ihrem parlamentarischen Geschäftsführer, auch in der Fraktion arbeitet.
Richtig.
Seine Schwester bei der Landtagsfraktion der AfD in Hessen, der Vater bei der AfD-Stadtratsfraktion in Wiesbaden. Also die halbe oder ehrlich gesagt ein Großteil der Familie auf dem Lohnzettel einer Partei. Bei anderen würden Sie das schon kritisieren, oder?
Gut, also das sind unterschiedliche Landesverbände. Die Wiesbadener Stadtratsfraktion, die stellt niemanden ein wegen meiner schönen blauen Augen oder den von Damian
Lohr. Aber wenn das jetzt bei einer anderen Partei wäre, würden Sie es kritisieren?
Ich würde schauen, sind das Verhältnisse, wo man davon ausgehen kann, dass es da Vetternwirtschaft gibt. Und nochmal, das waren reguläre Verfahren. Und in Wiesbaden tanzt man nicht nach der Pfeife von Jan Bollinger oder Damian Lohr, sondern die stellen die Leute ein, die sie brauchen. Die müssen Ratsarbeit machen und die Leute, die dort eingestellt worden sind, haben sich alle als Leistungsträger bewiesen. Der Mann ist ja sogar befördert worden.
Aber solche Verstrickungen haben Sie bei anderen Parteien in der Vergangenheit immer wieder auch kritisiert. Also Ihr Landesvize Sebastian Münzenmeier, der hat in Bezug auf die Grünen gesagt, Clanstrukturen, Macht in Familienhand. Ja. Die Grünen machten sich den Staat zur Beute. Und auch innerhalb der AfD sieht man offenbar mittlerweile, dass man da möglicherweise auch ein Problem mit der Glaubwürdigkeit hat. Und gerade wenn wir auf diesen Sebastian Münzenmeier, dessen Zitate wir gerade mal kurz gehört haben, schaut, dann kann man da ja durchaus ins Zweifeln kommen. Er hat beim Bundesparteitag der AfD zur Europawahl Alexander Jungblut aus Nierstein vorgeschlagen für die Europawahlliste. Und als der dann nach Brüssel gewählt wurde, wurde just in dessen Büro die Ehefrau von Sebastian Münzenmeier eingestellt. Auch wenn das legal ist, riecht's doch nach einer Gefälligkeit, die mit Steuergeld finanziert ist.
Wir haben alle den Alexander Jubel unterstützt. Das ist ein hervorragender Kandidat, macht tolle Arbeit im Europaparlament. Und wenn der jetzt eine Position zu besetzen hat, die Katrin, die Frau von Sebastian Münzenmeier, arbeitet ja schon länger im AfD-Umfeld, ist eine tüchtige Frau. Und bei der kann der Alexander Jungblut sich darauf verlassen, dass sie keine Interna durchsticht, dass sie nicht dem Druck weicht. Und um vielleicht nochmal auf die Grünen einzugehen, wir sprechen hier von unseren eigenen Leuten im legalen Bereich. Da geht es um Arbeit für die AfD, für die Partei. Was die Grünen betrifft und andere, die machen sich den Staat zur Beute. Die besetzen Ministerien mit Staatssekretären. Die SPD schickt ihre hochbezahlten Staatssekretäre für 12 Jahre
in Urlaub in Rheinland-Pfalz. Das können sie noch nicht, weil sie noch nicht in den Regierungspositionen sind. Schauen wir uns dann gegebenenfalls zu gegebener Zeit an. Aber lassen Sie uns noch mal gucken. Die Glaubwürdigkeit kritisieren ja auch Leute aus der AfD. AfD Thüringen zum Beispiel, die sagt, auch wenn die Anstellungen legal sind, sind sie ein Problem für unsere Glaubwürdigkeit. Teilen Sie also nicht.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Wir sind aber, das hat unsere Bundesspitze auch gesagt, gerne bereit, da dann für alle gültige Regeln einzuführen, die dann auch den öffentlichen Dienst betreffen müssen, den sich ja die Altparteien zur Beute machen, wenn sie sich die Stellenbesetzungsverfahren in den rheinland-pfälzischen Ministerien anschauen, die der Landesrechnungshof kritisiert. Also da zeigen auf die Altparteien mindestens 3 Finger zurück, wenn sie auf uns zeigen.
Und würden Sie auch Veränderungen in der eigenen Partei unterstützen? Weil darüber wird ja auch nachgedacht, das auf den Bundesparteitag anzustoßen.
Ja, wir werden mal sehen, was da des Weges kommt. Das ist gerade in der Mache. Wie gesagt, grundsätzlich sind wir da bereit, Änderungen vorzunehmen. Die müssen dann für alle gelten.
Auch im Rheinland-Pfälzischen Landtag, weil das wird ja auch durchaus diskutiert, ob man da nochmal eine neue Regelung zu Überkreuzbeschäftigung einführen sollte. Wären Sie auch offen?
Gut, über Kreuzbeschäftigung betreffen ja die Abgeordneten. Hier geht es um die Fraktion.
Glauben Sie, braucht im Fraktions- und Abgeordnetengesetz in Rheinland-Pfalz eine Änderung?
Ich sehe das im Moment nicht als zwingend erforderlich, aber nochmal, wir werden gerne da uns anschauen, wenn da Vorschläge kommen und sehen grundsätzlich, vor allem im öffentlichen Dienst, eben einen Bedarf sicherzustellen, dass sich da keine Parteien den öffentlichen Dienst zur Beute machen, Staatssekretärsstellen, öffentliche Stellen mit ihren Parteigängern besetzen, und das werden wir gerne unterstützen.
Schauen wir mal auf Ihr Wahlprogramm. Da loben Sie die Kontrollen an den rheinland-pfälzischen Grenzen. Eine Folge dieser Grenzkontrollen sind weniger Bundespolizisten im Einsatz an Bahnhöfen, in Zügen. Und sie brauchen länger zum Einsatzort, wenn sie gerufen werden, weil sie dann erst von der Grenze gerufen werden müssen. Das beklagen Zugbegleiter. Was sagen Sie denen?
Ich sage, dass das aus unserer Sicht eine problematische Verkettung von Themen ist. Wir als AfD fordern seit langem, seit Jahren, seitdem es uns gibt, letztlich eine Stärkung der rheinland-pfälzischen Landespolizei und eine Stärkung der Bundespolizei. Und das ist viel zu wenig geschehen. Die Grenzkontrollen sind wichtig. Man sieht, sie zeigen, auf der einen Seite zeigen sie erste Wirkungen. Auf der anderen Seite sind sie noch deutlich zu wenig umfangreich. Es müssen mehr Grenzübergänge geschützt werden. Und es sind auch die Zurückweisungen nicht vollständig. Familiennachzug läuft weiter, obwohl die CDU versprochen hatte, den abzuschaffen.
Jetzt waren wir bei den Grenzkontrollen. Gerade das, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, ist quasi ein Evergreen von Ihnen. Fordern Sie schon sehr lange konsequente Grenzkontrollen und Abschiebungen von straffälligen und nicht bleibeberechtigten Ausländern. Das haben Sie auch bei Instagram gepostet. Und zwar kurz nachdem es zum gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters, bleiben wir mal bei dem Thema, in der Bahn bei Kaiserslautern vor ungefähr einem Monat gekommen ist. Herr Bollinger, der Mann, der Täter, der Mutmaßliche war Grieche, in Griechenland geboren, lebt in Luxemburg. Wollen Sie jetzt auch EU-Ausländer abschieben und an der Grenze abweisen?
Das möchte ich nur bei Straftätern. Man muss auch sagen, wenn hier jemand auch als EU-Ausländer straffällig ist, warum sollte der in Deutschland bleiben?
Aber was hätte eine Grenzkontrolle? Sie haben dazu gepostet zu Grenzkontrollen. Was hätte eine Grenzkontrolle an diesem Tötungsdelikt geändert?
An diesem Tötungsdelikt ist die Frage, ob es was geändert hätte. Aber man muss auch sagen, wir haben 60% Ausländeranteil bei den Tatverdächtigen im öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, wir haben ein in hohem Maße importiertes Problem. Und da sind eben nicht Griechen, sondern Menschen aus den Asylherkunftsländern wie Afghanistan, Syrien, Somalia sind weit überrepräsentiert. Und das heißt, wir hätten insgesamt eine enorme Zahl dieser Delikte verhindern können durch eine andere Migrationspraxis,
den konkreten aber nicht
und durch Abschiebungen.
Und den Punkt haben Sie trotzdem gemacht.
Wir haben auf ein Gesamtproblem hingewiesen, und das ist ein Problem, das wichtig ist.
Und Sie würden den Post auch nochmal machen?
ich würde diesen Post tatsächlich nochmal machen. Einfach deshalb, weil das ein Grundproblem ist in dieser Entwicklung der Gewalt im öffentlichen Personennahverkehr und im öffentlichen Raum. Da ist ja insgesamt die Kriminalität deutlich gestiegen. Beim ÖPNV um rund 30%, beim öffentlichen Raum insgesamt um mehr als 30%. Und da ist ein wesentlicher Treiber die ungesteuerte Massenzuwanderung und die Abschiebungsverweigerung. Da muss man darauf hinweisen. Und das wäre nicht geschehen, wenn unsere Forderungen umgesetzt worden wären.
Gut, die Zahlen können wir dann auch gerne im Nachgang nochmal anschauen,
weil
die Kriminalität in Rheinland-Pfalz ja insgesamt im Jahr 2024 zurückgegangen ist und die Zahl der aufgeklärten Taten ja sogar gewachsen.
Ja.
Machen wir eine Schnellantworterunde an der Stelle. Satzvervollständigungen, das heißt, wir beginnen einen Satz und Sie vollenden bitte.
Eine Familie besteht für mich aus?
Aus Eltern und Kindern.
Dass das erste Kapitel im AfD-Wahlprogramm Frauen heißt, unter den ersten 30 Plätzen der Landesliste aber nur 5 Frauen sind.
Da sehe ich keinen Widerspruch drin. Wir wollen, dass Frauen sicher und frei leben können in Deutschland und Rheinland-Pfalz.
Ich habe den Wehrdienst verweigert, weil?
Weil ich damals eine Abwägung getroffen habe. Das würde ich heute anders machen.
Ich bin für die Wiedereinführung der Wehrpflicht, weil?
Ich bin für die Wiedereinführung einer Wehr- oder Dienstpflicht, weil es wichtig ist, dass wir unserem Land etwas zurückgeben und weil das unsere Gesellschaft stärken würde.
Das letzte Emoji, das ich an Björn Höcke in Thüringen geschickt habe, war?
Kann ich mich nicht erinnern.
Julia Klöckner als Bundespräsidentin?
Nächste Frage.
Wenn US-Präsident Trump nach Kallstadt in der Pfalz kommt?
Dann wäre das gut für Deutschland, für Rheinland-Pfalz und für die Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen unseren Völkern.
Dann könnten Sie sich über das freuen, was wir Ihnen mitgebracht haben. Wir haben hier eine Kiste im Backstage-Studio und bringen jedem was mit. Und Sie hätten heute sogar die Wahl.
Anders als die anderen Gäste hier, dürfen Sie aussuchen. Hätten Sie gerne einen Magneten mit dem US-Präsidenten Donald Trump abgebildet oder hätten Sie gerne den US-Magneten mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin?
Den US-Magneten? Ich nehme
das kam schnell, der US-Magneten.
Ja, natürlich.
Ja? Okay, dann legen wir den hier schon mal hin. Den US-Magneten dürfen Sie gerne nachher mitnehmen.
Warum?
Also den mit Donald Trump.
Ja, den mit Donald Trump, also genau. Also den mit Putin wollen Sie nicht, weil dann lege ich
dann
den zurück
wir
in
den
die
wieder
Kiste.
Zurück, nicht, dass ein so, Missverständnis
ist. Da ist er gut aufgehoben.
Warum? Also warum Donald Trump, weil oder obwohl die USA zusammen mit Israel den Iran angegriffen haben?
Wir haben ja über das Thema eben gesprochen. Das ist ein fürchterliches Regime, dass diese Steinzeit-Islamisten im Iran und das iranische Volk ist ein uraltes Kulturvolk, das der Welt auch viel gegeben hat. Insofern ist es besonders bedauerlich gewesen, dass die so lange unter der Knute dieser Mullahs leiden mussten. Und jetzt ist die Situation eine solche, dass es, ich denke, gut ist, wenn dieses Regime beseitigt wird und das iranische Volk dann über seine Zukunft selbst entscheiden kann.
Sie reden schon in der Vergangenheit, Sie mussten leiden, aber Sie leiden ja noch weiter. Vor ungefähr einem Monat, im Januar, hat die rheinland-pfälzische Landesregierung einen Abschiebestopp in den Iran verhängt, nach den niedergeschlagenen Massendemonstrationen dort. Erstmal gilt dieser Abschiebestopp für 3 Monate. Wenn Sie die Bilder aus dem Iran jetzt sehen, und Sie scheinen das ja durchaus wahrzunehmen, sollte man den Abschiebestopp verlängern?
Ich glaube, in der jetzigen Situation, wo in dem Land tatsächlich Krieg tobt, ist das für den Iran jetzt natürlich so. Ja.
Das heißt, Abschiebestopp für den Iran auch über die 3 Monate, die schon beschlossen sind, hinaus?
Jetzt warten wir mal ab, wie sich das danach entwickelt. Ich hoffe ja, dass dieser Konflikt schnell vorbei ist. Ich könnte mir das vorstellen und dann könnte man das natürlich wieder anders gestalten. Aber solange dieser Krieg andauert, ist das, glaube ich, klar, dass man da nicht abschieben kann. Ja.
Was beide Männer auf diesen Magneten, also sowohl Trump wie auch Putin, gemeinsam haben, sie setzen total auf fossile Energien, anders als die rheinland-pfälzische Landesregierung. Sie als AfD möchten gerne zurück zur Atomkraft. Wo sollen die Reaktoren hin?
Gut, da gibt es ja Untersuchungen dazu. Der erste Schritt wäre erstmal, dass man die Reaktoren, bei denen das noch möglich ist, wieder ans Netz nimmt. Da gibt es Untersuchungen, dass das bei einigen möglich sein könnte, obwohl die Bundesregierung immer noch versucht, den Atomausstieg unumkehrbar zu machen.
Dauert lange, könnte teuer werden.
Ja, je nachdem. Also das geht je nach Studie, aber ich denke, in den nächsten 3-4 Jahren könnte man mehr Reaktoren wieder in Betrieb nehmen. Okay. Und ansonsten muss man nach Standorten suchen, die geeignet sind. Wir haben ja mal eine Umfrage durchführen lassen, dass die Rheinland-Pfälzer dafür aufgeschlossen wären. Ich denke aber, dass das etwas ist, woran wir gehen müssen, der Rückkehr in die Kernkraft, die aktuelle Energiepolitik mit dem steuerlich subventionierten, ausschließlichen Fokus auf Erneuerbare hat uns mit die höchsten Strompreise weltweit beschert, belastet unsere Bürger, treibt unsere Wirtschaft aus dem Land und der ganze Rest der Welt, sogar die Niederlande mit ihrer Windkraft-Vergangenheit steigen in die Kernkraft.
Wir reden gleich noch. Lassen Sie uns mal gerade beim Atom, bei der Atomkraft bleiben. Was machen wir mit dem Müll?
Dafür gibt es eine Kommission, die sucht jetzt gerade schon nach Standorten. Die ist von den Kernkraftbetreibern finanziert. Und in Finnland zum Beispiel ist ein Standort festgelegt worden. Die haben also einen gefunden. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir dieses Problem ohnehin haben. Also wir haben ja den Müll, der da ist, der muss untergebracht werden.
Also kann man noch mehr produzieren.
Tatsächlich ist es so, dass durch moderne Kernkraftwerke der zweiten Generation wie Dual-Fluid-Reaktoren,
die es noch nicht gibt, Herr Bollinger, das wissen Sie auch.
Ja, aber an denen wird gearbeitet.
Ja, und, in Ruanda soll ein Prototyp gebaut werden und seit den 50er und 60er Jahren gibt es dieses Prinzip auf dem Papier. Aber gebaut ist keiner dieser Reaktoren, von denen Sie
sprechen. Ja, aber es liegt daran, dass halt mittlerweile wird ja richtig investiert. Fast alle Länder weltweit steigen in die Kernenergie ein, investieren Geld, das tun die aus gutem Grund. Und auch bei den Erneuerbaren haben wir das Problem mit den Speicherbatterien, das auch seit Jahrzehnten nicht gelöst ist. Also ich denke, dass es besser wäre, dass man dieses Problem sogar besser gelöst bekommen würde durch einen Einstieg in moderne Kernkraft.
In Rheinland-Pfalz kamen im Jahr 2024 fast zwei Drittel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Warum wollen Sie den Weg nicht weitergehen? Gerade nochmal mit Blick auf die Unabhängigkeit.
Ja, ich entgegne nochmal, wir haben keine wirkliche Unabhängigkeit.
Wenn die Unabhängigkeit Sonne, von Gas und Öl.
Ja, aber wir haben keine Energieunabhängigkeit. Wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht weht, haben wir zu wenig Energie, müssen die aus dem Ausland holen. Das destabilisiert unsere Netze. Wenn wir zu viel haben, drücken wir es unseren Nachbarn in die Netze, die das auch nicht wollen. Wir müssen für beides bezahlen. Und all das hat zusammen mit dem Strompreismechanismus hat unsere Strompreise zu mit den weltweit höchsten gemacht. Und das treibt unsere Wirtschaft in den Ruin oder aus dem Land. Unsere Bürger belastet das sehr. Das ist der Standortfaktor, der negative Standortfaktor mit Nummer eins, der uns immer wieder in Unternehmensgesprächen genannt wird. Deshalb steigt fast der Rest der Welt in die Kernenergie ein. Das sollten wir auch tun.
Aber dieses Thema Autarkie scheint ja zumindest bei Bürgerinnen und Bürgern, deren Perspektive haben Sie ja auch gerade eingenommen, durchaus eine Rolle zu spielen. Thema Solaranlagen auf dem eigenen Dach. Ja. Da gab es vom Bundeswirtschaftsministerium just in dieser Woche einen Entwurf, der bekannt geworden ist, dass die Förderung von kleineren Solaranlagen auf Dächern nicht mehr gefördert werden soll. Das trifft aber, wenn man sich's mal anguckt, auch ihre Anhänger. Weil wir haben unter anderem eine Allensbach-Studie gefunden, die sagt, dass 57% der AfD-Wähler eine Solaranlage auf dem Dach planen oder sogar schon besitzen. Was halten Sie davon, wenn diese Förderung jetzt gestrichen wird?
Man muss vielleicht auch noch mal sagen, die individuellen Solaranlagen, wo es eben nicht drum geht, wie ich speise das alles jetzt in das gesamte Stromnetz ein, kriege dafür diese Einspeisevergütung. Das ist ja alles steuerlich subventioniert und das wollen wir nicht, weil das bezahlen die Bürger auf der anderen Seite wieder. Das ist eine Umverteilung quasi. Aber wenn jemand sich eine Solaranlage aufs Dach stellt, um sich selber zu versorgen, mit Strom, mit Wärme, dann ist das gut. Aber man muss halt schauen, wie man unser Steuergeld einsetzt. Da wird viel zu viel für entsprechende Subventionen eingesetzt. Und wenn jemand das tun möchte, sich was aufs Dach stellen, dann kann er das gerne machen.
Aber ohne Unterstützung, wenn ich Sie recht verstehe.
Ja, das ist nämlich Geld, das fehlt an anderer Stelle muss dem Bürger weggenommen werden. Und das sorgt für diese enorm hohen Lebenshaltungskosten, die ja unsere Bürger auch belasten. Und nochmal, was den Einstieg in die Kernkraft betrifft, da gibt es ja auch Umfragen. Da haben wir die Mehrheit der Deutschen hinter uns, dass die das wollen.
Machen wir an der Stelle nochmal eine schnelle Antwortrunde. Es gibt nur Ja oder Nein. Legen wir los mit schon mal eine Rede von ChatGPT schreiben lassen. Ja oder Nein?
Nein.
Wir können uns weiterhin 120 Klinikstandorte in Rheinland-Pfalz leisten. Ja oder nein?
Ja, wenn wir die Finanzierung richtig aufstellen.
Verfassungsschutz abschaffen. Ja oder nein?
Verfassungsschutz auf seine eigentlichen Aufgaben zurückführen.
Also ja oder nein?
Jein.
Social-Media-Verbot für alle unter 14. Ja oder nein?
Nein.
Schon mal Teilzeit gearbeitet? Ja oder nein?
Ja.
Lifestyle-Teilzeit, würde die CDU fragen wollen? Nein?
Nein, nein. Das macht, glaube ich, niemand aus Lifestyle-Gründen.
Mittelrheinbrücke bauen, ja oder nein?
Ja, selbstverständlich.
Nicht nur eine, ne?
Nicht nur eine, richtig, aber auf jeden Fall mal die bei
St. Goa und St. Goarshausen.
Genau, richtig.
Okay. Deutschland-Ticket erhalten, ja oder nein?
Nein.
Ja, das ist interessant. In Ihrem Wahlprogramm steht, angesichts der knappen öffentlichen Kassen bevorzugt die AfD den Erhalt und Ausbau des ÖPNV statt des Einsatzes von viel Steuergeld für stark verbilligte Fahrscheine. Richtig. Warum sagen Sie nicht einfach Deutschlandticket abschaffen? Ich meine, jetzt haben Sie es gerade gesagt, könnten man ja auch klipp und klar ins Wahlprogramm schreiben, wäre vielleicht ein bisschen ehrlicher. Aber es ist ja ein sehr populäres Angebot.
Ja, wobei ich, wenn ich mit den Bürgern spreche und denen darlege, dass das halt von ihnen auch alles bezahlt wird und dass es, so wie es jetzt umgesetzt wird, in der Realität sogar eher dazu führen wird, dass die Verkehrsverbindungen im ländlichen Raum weiter ausgedünnt werden, weil es sich im Moment für die Verkehrsverbünde nicht rechnet, dann tragen das schon die meisten Leute mit und vor allem die Bürger im ländlichen Raum, die ja auch primär, also wo wir besonders viel Rückhalt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich habe das jetzt nicht alles selber geschrieben. Ich glaube aber nicht, dass das irgendein Verschleierungsgrund ist. Es gibt ja auch andere Subventionierungen außer dem Deutschlandticket. So. Und wir sind also nicht für die Gießkanne in dem Fall, sondern wir sind dafür, dass wir eben das Steuergeld gezielt einsetzen.
Dann haben wir es an der Stelle ja hier bei Politik Backstage gut klären können. Sie sind angetreten, um Ministerpräsident zu werden. Das ist insofern ja schwierig, weil Stand jetzt wahrscheinlich niemand mit Ihnen in eine Koalition eingehen möchte. Sie haben im Sommer vergangenen Jahres gesagt, die, Zitat, CDU wird sich in der richtigen Situation öffnen für Koalition. Welche Situation stellen Sie sich da vor?
Ja, warten wir mal das Wahlergebnis ab. Wenn jetzt die AfD zum Beispiel sehr stark ist, wenn die CDU vielleicht kein so gutes Wahlergebnis hat, dann muss man sich überlegen, ob man sich wie im Bund am roten Gängelband durch die politische Manege führen lässt, wo man seine eigenen Wahlversprechungen nicht umsetzen kann. Zeigt sich jetzt im Bund. Die CDU ist da mit einem AfD-Wahlprogramm losgezogen. Und wenn sie sich nur auf linke Koalitionspartner kapriziert, verdammt sie sich selbst zum Bruch ihrer Wahlversprechen. Das wird also früher oder später wird sie die Konsequenz ziehen müssen.
Aber und je länger sie dann. Später, aber ist es jetzt in Ihren Augen noch zu früh, Ministerpräsident zu werden?
Nein, es ist für uns, es wäre gut für Rheinland-Pfalz, wenn das so wäre. Wie es kommt, ich habe ja keine Glaskugel, entscheidet der Wähler und dann schon mal weiter.
Herr Bollinger, vor 5 Jahren ist die AfD mit 9 Abgeordneten in den Rheinland-Pfälzischen Landtag eingezogen. Davon sind noch 6 übrig nach Streitereien innerhalb der Fraktion. Dieses Mal, Sie sind ja auch sehr zuversichtlich, dürfte die Fraktion deutlich größer werden. Werden Sie dann wieder ein Drittel davon verlieren?
Nein, da machen Sie sich keine Sorgen. Die AfD entwickelt sich ja stark. Sie dürfen nicht vergessen, wir sind noch eine sehr junge Partei, haben damals die Liste 2020 haben wir die gewählt, dann war die AfD 7 Jahre alt und in der Zeit, die wir jetzt haben, hat sich die Landespartei sehr entwickelt. Wir haben jetzt viel mehr Mitglieder, haben eine ganz andere Personalbasis auch. Die Kollegen, die auf der Liste stehen, das sind alles Leute, die schon kommunalpolitisch sich bewährt haben. Und natürlich haben wir diesmal auch Sorge getragen, in dem Rahmen des uns Möglichen, dass wir jetzt Leute auf die Liste wählen, bei denen klar ist, dass die zur AfD zunächst mal stehen und dass es ihnen also, sich um sich selbst geht.
Das heißt, die wurden sorgfältig ausgewählt, die Kandidatinnen und Kandidaten?
Ich sage mal so, bei der AfD ist es so, da kann jeder kandidieren, aber ich glaube, das ist ein Kriterium, das allen Mitgliedern wichtig ist und das allen Leuten wichtig ist, die da irgendwie auf irgendeine Weise mitgestalten können, dass wir sicher sind, dass uns keiner von der Fahne geht, wenn er mal seine persönlichen Ziele nicht erreicht.
Das klang jetzt so nach Loyalität als
Nein, es gab ja auch, also wir sind ja im Gegenteil, wir haben ja gesehen, es gab ja auch Gegenkandidaturen, sogar auf hohen Positionen.
Daran,
auf
Ihrer.
Ja, genau, richtig. Also, aber daran sehen Sie doch, dass man eben da bei der AfD eben noch eine Basis hat, die sich eben auch nicht vorschreiben lässt und das ist auch gut so.
Wir werden genau hinschauen, die nächsten 5 Jahre. Danke, dass Sie mit uns Backstage waren. Jan Bollinger von der AfD.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Und die nächste Folge Politik Backstage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt's dann mit Gordon Schnieder von der CDU.